Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
In Zukunft werden in Deutschland weniger junge und dafür mehr alte Menschen leben. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Versorgung bei Krankheiten. Zum Beispiel bei Wirbelsäulen- und Rückenerkrankungen, die ja häufig mit zunehmendem Alter auftreten. Was der demografische Wandel für die Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen bedeutet und was für die Versorgung betagter Patienten wichtig ist, darüber spreche ich mit Privatdozent Dr. Uwe Viehweg. Er ist Chefarzt der Klinik für chirurgische und konservative Wirbelsäulentherapie im Krankenhaus Rummelsberg in Schwarzenbruck. Herr Dr. Viehweg, es war ja Ihr Vorschlag, dass wir heute über die Versorgung betagter Menschen sprechen. Warum ist Ihnen denn dieses Thema so wichtig?
Ich habe in den 90er Jahren angefangen, als Arzt zu arbeiten. Wenn wir damals in Bonn auf unserer Station einen Patienten hatte, der 75 oder 80 Jahre alt war, da war damals das etwas Besonderes für uns. Mittlerweile habe ich regelmäßig in der Woche ein bis sogar drei Patienten, die sind über 90 Jahre. Das heißt, das spielt in meinem täglichen Berufsalltag eine ganz andere Rolle, ältere und hochbetagte Patienten zu behandeln. Wenn Sie sich das vorstellen, die demografische Entwicklung ein bisschen visuell vorstellen, wir hatten vielleicht vor 30, 20 Jahren die Verteilung der Alterspyramide so wie eine Pyramide. Das heißt, es gab wenig alte Menschen und viel junge Menschen. Und so unsere beiden Jahrgänge, also so die 60er und 70er Jahre, die haben so die Basis der Pyramide gestellt. Mittlerweile hat sich aber die Pyramide umgedreht. Das heißt, es gibt mehr ältere Patienten als jüngere Patienten. Und diese Pyramide rutscht weiter nach oben und nach oben. Und wenn wir beide mal 80 Jahre alt werden, dann werden viel, viel mehr Patienten, alte Patienten, gebrechliche Patienten mit vielen Nebenerkrankungen im Krankenhaus sein. Und deswegen ist mir das wichtig, dass ich diese Thematik bespreche. Und ich sehe das selber auch in der Betreuung meiner Mutter oder meiner Eltern. Jetzt als Wirbelsäulenchirurg weiß ich ja Bescheid, aber es gibt ja auch andere Verletzungen, Erkrankungen für ältere Menschen. Und da macht man sich selber als Angehörige Sorgen, um insbesondere die Angehörigen mitzunehmen, die dann ja sich um ihre Eltern kümmern. Deswegen dieser Podcast zur Information.
Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, welches Alter meinen Sie denn eigentlich, wenn Sie von alt oder von betagt sprechen?
Ja, eigentlich können wir uns erstmal einfach machen, also um ein bisschen zu schmunzeln. Also nehmen wir beide mal unser Alter plus 30, das ist alt. Also alt sind so ungefähr unsere Eltern. So, als hatten wir so früher mit 20, 30 haben wir das immer gedacht, oh, die sind ganz schön alt. Das ist natürlich eine subjektive Sichtweise zu alt. Man kann einmal sagen, alt ist, betagt ist, wer Rentner ist, also ab 65 Jahren, hochbetagt ist so ab 80 Jahre und spricht ungefähr der Lebenserwartung. Also die Männer so ab 76 Jahren und die Frauen ab 82 Jahren. Die WHO gibt uns aber klare Definitionen. Das ist vor allen Dingen für mich als Wissenschaftler wichtig. Also der ältere Mensch ist zwischen 61 und 75 Jahre. Der alte und hochbetagte Mensch ist zwischen 76 und 90 Jahre. Und der sehr alte und höchstbetagte Patient, und merke, davon haben wir mittlerweile relativ viel im Krankenhaus, ist älter als 91 Jahre. Wichtig ist dabei, das ist ja nur das kalendarische Alter. Entscheidend ist, dass all die Menschen, die wir betreuen, zwar ein Geburtsdatum haben, aber sie unterscheiden sich alle in ihrem biologischen Alter. Es geht also am Ende immer auch um eine individuelle Betrachtung des jeweiligen.
Was sind denn die häufigsten Verletzungen oder Erkrankungen der Wirbelsäule bei älteren und hochbetagten Patientinnen und Patienten?
An erster Stelle stehen die osteoporotischen Frakturen im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule beziehungsweise der Frakturen bei Osteoporose. An zweiter Stelle kommen die früher häufig übersehenen Frakturen des Sakrums, Insuffizienzfrakturen bei einer Osteoporose. Und dann kommen Verletzungen der kraniozervikalen Halswirbelsäule, das heißt des Übergangs zwischen Kopf und Halswirbelsäule, und dann die ein oder anderen instabilen Verletzungen im Bereich der mittleren und unteren Halswirbelsäule. Das entspricht schon ungefähr so der Häufigkeit der Verletzungen an der Wirbelsäule.
Was macht denn die Behandlung dieser Verletzung bei älteren Menschen so schwierig und so komplex?
Ich scheue eigentlich das Wort schwierig, weil wir Wirbelsäulenchirurgen in unserer Spezialisierung eigentlich noch viel schwierigere Verletzungen, Deformitäten und Erkrankungen behandeln. Komplex ist das Entscheidende, weil es sich um ältere Patienten handelt in einem reduzierten Zustand mit einer Vielzahl von Nebendiagnosen, mit einer aufgrund ihres Alters mittlerweile veränderten Reaktion auf unterschiedliche Medikamente, mit einer schlechten Knochenqualität, mit einer ganz anderen Fähigkeit, sich nach einer Operation zu regenerieren. Also all das macht dann die Behandlung eines älteren, hochbetagten Patienten komplex. All das muss in die Behandlung mit einfließen.
Diese typischen Erkrankungen, die Sie eben geschildert haben, welche konservativen Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn dafür?
Da eigentlich die meisten dieser Verletzungsformen etwas mit einer Osteoporose, mit einer schlechten Knochenqualität zu tun haben, geht es hier um die Behandlung der Osteoporose. Da ist jedem, auch Zuhörer, klar, dass man nicht von heute auf morgen diese Knochenqualität durch die entsprechenden Medikamente verbessern kann. Das sind eher Wochen- und Monatsfristen. Dann geht es hier um eine gute Schmerztherapie. Es geht um eine frühe Mobilisation der Patienten, und in den einen oder anderen Fall geht es um die Ruhigstellung der Wirbelsäule mit einer Orthese.
Was zeigen Ihnen denn die Erfahrungen? Also wie gut helfen diese Maßnahmen? Und wird zum Beispiel gerade eine Orthese von den älteren Menschen tatsächlich getragen?
Die letzte Frage, die Sie stellen, das ist nicht entscheidend. Die älteren Menschen, wenn sie sehen, dass man mit einer Orthese auch eine Ruhigstellung erreicht, eine Schmerzlinderung, dann wird es aus meiner Sicht gerade in dieser Generation gut befolgt. Die andere Frage ist, führt das Tragen der Orthese mit zusätzlichen Schmerzmedikamenten zu einer ausreichenden Schmerzlinderung, so dass die Patienten überhaupt in die Lage versetzt werden, wieder aufzustehen, das Bett zu verlassen? Das ist die entscheidende Fragestellung. Wenn es einmal mit dem Korsett gelingt, erlebe ich die meisten Patienten also diszipliniert, dass sie das eine mit dem anderen, also Schmerzmedikamente und Orthese zusammen, berücksichtigen.
Welche operativen Möglichkeiten gibt es denn im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule?
Also die meisten Verletzungstypen, die wir im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule haben, dienen zur Schmerztherapie. Viele der Verletzungen sind eher stabil, ein Teil sind im Grenzbereich instabil. Wir haben gerade in der Bundesrepublik wissenschaftlich sehr aktive Arbeitsgruppen, die sich mit entsprechenden Behandlungsalgorithmen auseinandergesetzt haben und hier entsprechende Regeln aufgestellt haben, bei welchem Verletzungstyp welche operative Therapie in Frage kommt. Das wären zum Beispiel einfache Augmentationsverfahren, also Unterfütterung der frakturierten Wirbel mit Knochenzement. Das ist ein einfaches Auffüllen im Sinne einer Vertebroplastie. Hier wird mit einer Nadel einfach nur Knochenzement in den Knochen gespritzt. Die Zuhörer müssen sich den Knochen so als Bimsstein vorstellen mit kleinen Hohlräumen. Das wird dann stabilisiert. Andere Formen sind das Aufrichten des Wirbelkörpers mit einem Ballon. Und dann wird in den Hohlraum Knochenzement gespritzt. Und eine Methode, die wir favorisieren, ist das Aufdehnen des Wirbelkörpers mit einem Ballon. Und um den Ballon herum ist ein Stent, also so ein Stent, wie man auch in der Kardiologie interventionell verwendet, und in diesem Hohlraum wird dann Knochenzement verwendet. Das sind die Standardversorgungen, und wenn dann die Instabilität im Rahmen der Verletzung nach bestimmten Kriterien zunimmt, dann kommen Stabilisierungen der Wirbelsäule mit Schrauben und Stäben in Frage, und in diesem Fall müssen dann in der Regel mehrere Wirbelsäulensegmente aufgrund der schlechten Knochenqualität versorgt werden, mit auch zusätzlicher Stabilisation des frakturierten Wirbelkörpers, entweder eben auch mit einer sogenannten Ballonkyphoplastie oder bei sehr komplexen, sehr schwerwiegenden Frakturen mit Komplettzerstörung des Wirbelkörpers, sogar mit einem Komplettersatz des frakturierten Wirbels.
Wie sind denn bei diesen Operationen die Aussichten und welche Komplikationen könnte es geben?
Insbesondere das Verfahren, dass man durch die Haut Schrauben in die angrenzenden Wirbelkörper einbringt, dass man durch die Schrauben auch Knochenzement in den Wirbelkörper einbringt und durch die Haut den frakturierten Wirbelkörper dann mit einem Ballon versorgt und durch die Haut auch einen Stab dann in die Schraubenköpfe einbringt, halte ich als eine Revolution in der Alterstraumatologie. Also diese Technologie wende ich seit über 15 Jahren an, bin einfach fasziniert, dass es damit gelingt, einen älteren, hochbetagten Patienten mit einer Vielzahl von Nebenerkrankungen zu operieren, sodass er in die Lage versetzt wird, am nächsten Tag aufzustehen. Da man den Zugang so klein hält, sind die Risiken dieser Operation deutlich kleiner. Selbstverständlich hat ein älterer Patient aufgrund seines Alters eine entsprechende allgemeine Komplikationsrate und vielleicht auch eine etwas erhöhte chirurgische Komplikationsrate. Aber in Relation dazu, wie ich vor 20 Jahren an der Wirbelsäule operiert habe, ist das Behandlungsergebnis um ein Vielfaches besser.
Wie steht es denn um Verletzungen der Halswirbelsäule? Welche Behandlungsmöglichkeiten haben Sie da?
Also für mich gibt es keine Frage, wenn es zu einer Verletzung der Bandscheibe im Bereich der mittleren und unteren Halswirbelsäule gekommen ist, dann kommen nur operative Verfahren für mich in Frage, weil hier natürlich eine Querschnittslähmung droht. Das hat was mit einem Zugang von vorne an die Halswirbelsäule zu tun, wird ein Platzhalter in die kaputte Bandscheibe eingesetzt und eine Platte von vorne auf die angrenzenden Wirbelkörper. Wenn die Strukturen stärker verletzt sind und insbesondere wenn die Osteoporose eine Rolle spielt, dann muss man zusätzlich über einen hinteren Zugang die Wirbelsäule mit kleinen Schräubchen und auch zwei kleinen Stäben stabilisieren. Diese Verletzungsform habe ich bei mir in der Klinik 7-10 Mal. Häufiger haben wir Verletzung der oberen Halswirbelsäule, also des Übergangskopf erste beziehungsweise erste zu zweite Halswirbel. Das sind häufige Verletzungen, die sich ältere Patienten zuziehen. Häufig stürzen die Menschen. Sie sind nicht mehr so fit, um sich mit den Händen abzustützen, schlagen dann mit der Stirn auf und brechen sich den zweiten Halswirbel. Insbesondere deswegen, weil im Rahmen des Alters es ja zu spontanen Verknöcherungen zwischen bestimmten Bereichen der Wirbel gekommen ist. Und das macht es dann anspruchsvoll. Eine große Operation von hinten zum Beispiel mit einem großen Schnitt ist eine deutliche Belastung der Patienten. Eine einfache Operation von vorne nur mit einer einzigen Schraube reicht nicht aus. Und in diesem Fall haben wir spezielle Methoden entwickelt, wie wir eigentlich mit einer 30-minütigen Operation über einen Zugang von vorne an der Halswirbelsäule, drei kleine Schräubchen in die Gelenke zwischen HWK-2 und HWK-1 bringen und zusätzlich den frakturierten sogenannten Dens dann ruhig stellen. Das halte ich auch für zielführend und für ältere Patienten eine sehr sinnvolle Behandlungsoption, mehr als das monatelange Tragen einer Halskrause oder sogar das Anlegen eines sogenannten Hallus, also eines Metallrings, welcher am Kopf fixiert wird und dann mit einer Weste über Stäbe verbunden wird.
Diese ganzen Behandlungsmöglichkeiten, die Sie jetzt eben vorgestellt haben, würden Sie die denn eigentlich auch für sich oder zum Beispiel auch Ihre Eltern wählen?
Eindeutig, ja. Insbesondere die Versorgungsformen im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule, also Kombination Schraubensystem mit zusätzlicher Zementierung der Schrauben und Aufrichten der Wirbelkörper mit einem Ballon, würde ich meinen Eltern ohne Probleme empfehlen und ich würde sie auch selber bei meiner eigenen Mutter durchführen. Auch die Versorgungsform im Bereich der oberen Halswirbelsäule bei einer Fraktur des zweiten Halswirbelkörpers genauso, wobei in diesem Fall gehören noch ausführlichere Aufklärungsgespräche im Hinblick auf mögliche Schluckstörungen quasi zusätzlich mit dazu. Das darf man jetzt bei dem Ganzen nicht außer Acht lassen, aber das Gleiche gilt auch für die Oberhalswirbelsäule. Und es gibt null Diskussionen bei hochinstabilen Verletzungen im Bereich der mittleren und unteren Halswirbelsäule bei drohender Querschnittslähmung aufgrund der bestehenden Instabilität.
Was muss sich denn aus Ihrer Sicht noch ändern, damit die Qualität der Behandlung älterer und hochbetagter Menschen tatsächlich noch besser wird?
Das ist eine interessante Frage. Das, was sich in den Fachgebieten der Orthopädie, Unfallchirurgie, der Neurochirurgie und der Wirbelsäulenchirurgie entwickelt hat, im Hinblick auf die Ausarbeitung der Algorithmen, im Hinblick auf die Entwicklung der operativen Methoden, muss ich meine eigenen Fachgesellschaften und Fachgesellschaften bescheinigen, dass sie auf einem sehr hohen Niveau sind. Wo bestimmt Nachholbedarf ist, ist die Zusammenarbeit mit der Geriatrie, mit der Fachdisziplin, die sich mit alten und hochbetagten Patienten beschäftigen. Das eine oder andere Mal stößt das an Kapazitätsgrenzen. Das stößt auch das eine oder andere Mal vielleicht an die Qualifikation auch der entsprechenden Chirurgen. Auch die Patienten und die Zuhörer können sich ausrichten, dass einer, der so technologisch auf diesem höchsten Niveau an der Wirbelsäule operiert, dass er auch nicht das gesamte Wissen eines Geriatras hat. Wir bei uns im Krankenhaus haben eine Geriatrie im Haus mit ansässig und können auf diese kollegiale Zusammenarbeit zurückgreifen, wissen aber auch um die Defizite, die das eine oder andere Mal bei der Behandlung der Patienten quasi dann mit zum Tage tritt.
Vielen Dank, Herr Privatdozent Dr. Viehweg, für die Informationen.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.